Gnade sei mit euch und Friede von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir befinden uns ja in einer durchaus denkwürdigen Woche. Nicht nur, dass wir heute das erste Mal zusammen sind, sondern wir kommen vom 3. Oktober her. 1989 und jetzt 30 Jahre später haben wir noch einmal nacherlebt, was es bedeutet hat, als vor 30 Jahren das, was 1989 begann, in einen verfassungsmäßigen Rahmen einging. Die erste gesamtdeutsche Verfassung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich war damals in Berlin, im Pfarramt in Hermsdorf, direkt an der Mauer, und erinnere mich sehr gut an den Abend, die Nacht, als ich aus dem Kino kam und die Menschen von drüben herüberkamen. Und morgen am Erntedankfest, liebe Freunde, feiern wir das Erntedankfest und wir haben einige der Gaben hier vor uns liegen am Altar, die uns für unser eigenes Leben, für unser eigenes Überleben, für unsere eigene Nahrung wichtig sind. Brot und Früchte, Weintrauben, aber auch ein Korb aus Zweigen gemacht. Und gleichzeitig, wenn wir heute am Erntedankfest daran denken, wie dankbar wir eigentlich sind, dann wird uns gerade in diesem Jahr, in diesen Monaten, in diesen Wochen, in diesen Tagen bewusst, dass wir nicht nur vom Klimawandel reden müssen, sondern eigentlich von einem Klimaschrecken. Beides, der 3. Oktober, die Vereinigung Deutschlands und das Erntedankfest, das, was wir hierher bringen an Dank in uns und mit uns, beides ist nicht fertig. Und beides befindet sich nicht so, dass wir sagen könnten, es ist alles in Ordnung, sondern im Gegenteil. Vieles ist in Unordnung. Und eigentlich bezieht sich auf gerade diesen Gedanken auch unser Predigttext, und ich lese ihn aus dem 58. Kapitel des Buches Jesaja und wie in Zukunft an allen Gottesdiensten aus der Bibel in gerechter Sprache. Das heißt, einer Bibelübersetzung von Theologen und Theologinnen, die aufnimmt, dass wir nicht nur Männer in der Kirche sind und waren, sondern immer schon auch Frauen dabei waren. Jesaja schreibt: Geht es nicht darum, mit Hungrigen dein Brot teilen, umherirrende Arme führst du ins Haus? Wenn du Leute nackt siehst, bekleidest du sie. Vor deinen Angehörigen versteckst du dich nicht. Dann wird dein Licht wie die Morgenröte hervorbrechen. Eilends wächst deine Wunde zu. Dann wird deine Gerechtigkeit vor dir hergehen. Der Glanz Gottes sammelt dich auf. Dann wirst du rufen und Gott wird dir antworten. Du schreist um Hilfe und Gott wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte das Joch wegräumst, das Fingerzeigen und die üble Nachrede. Und wenn du dich ganz den Hungrigen hingibst und die Niedergedrückten sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufstrahlen, deine Dunkelheit wird wie der Mittag sein. Dann wird dich Gott beständig leiten, den unbändigen Durst deiner Lebenskraft stillen und deine müden Knochen wieder munter machen. Dann wirst du wie ein bewässerter Garten sein und wie eine Wasserquelle, deren Wasser nicht täuschen. Dieser Text aus dem letzten Teil des Buches Jesaja ist ein Text, der in schwieriger Zeit geschrieben und gesagt wurde. 587 vor Christus wurde das Volk Israel ins Exil geführt, fern der Heimat nach Babylon. Und wer einmal in Berlin im Pergamonmuseum gewesen ist und diesen großen Ishtar-Tempel und das Tor gesehen hat, mit den Symbolen und Zeichen der fremden, für die Israeliten fremden Religion, der wird sich vorstellen können, was in den Israeliten vorging, als sie nach 587 durch dieses Tor marschieren mussten und damit indirekt den fremden Göttern Ehre erweisen mussten. Jetzt, circa 40 Jahre später, machen sich die ersten Israeliten wieder auf, in die Heimat zurückzukehren, in ein Land, das zerstört war und das aus der Zerstörung wieder aufgebaut werden sollte. Das, was wir manchmal im Fernsehen sehen, die Klagemauer, ist der Rest von diesem Tempel, der dann, als die Israeliten aus Babylon zurückkamen, wieder aufgebaut wurde. Wie ist das, wenn man wieder zurückkehrt? Ihr kennt das ja auch, wenn ihr zurückfahrt für ein paar Wochen nach Deutschland oder in die Schweiz und ihr merkt, da hat sich was verändert, während ich weg war und meine Monate auf Lanzarote genossen habe. Die Themen sind etwas anders, auch wenn wir uns kundig machen über Nachrichten und das Fernsehen, über das, was zu Hause passiert. Das Gefühl ist ein anderes. Und manches, was zu Hause in Deutschland wichtig ist, scheint uns relativ unwichtig zu sein und umgekehrt. So ähnlich ist es den Israeliten und viel brutaler noch gegangen, weil sie nicht zurückgekehrt sind nach Babylon, sondern dann in Israel bleiben mussten und sich auseinandersetzen mussten mit denen, die da geblieben waren und die auch ein Stück stehen geblieben waren. Denn das, was wir heute als Gottesdienst feiern, nicht nur wir hier heute, sondern was wir grundsätzlich in allen Kirchen der Christenheit feiern, entspricht der Grundstruktur des Gottesdienstes, die die Israeliten in Babylon entwickelt haben. Diejenigen, die zu Hause geblieben sind, haben davon nichts mitbekommen. Und die Aufgabe der Israeliten war es, als sie zurückkehrten nach Jerusalem, den Tempel wieder aufgebaut hatten und die Stadt wieder aufgebaut hatten, diesem kleinen kümmerlichen Rest, die da geblieben waren, das Neue, die neue Welt sozusagen und das neue Gedankengut nahe zu bringen. Dafür war Orientierung nötig, so wie wir ja auch Orientierung brauchten. In dem, was uns bewegt, ob das nun im Osten von Deutschland oder im Westen von Deutschland ist. Ob das dort ist, wo Menschen meinen, sie könnten achtlos und arglos und gedankenlos mit unserer Umwelt umgehen. Oder dort, wo wir uns langsam darauf besinnen müssen und hoffentlich tun, dass gerade die jungen Menschen unter uns uns daran erinnern, dass wir etwas tun müssen, dass wir unser Leben ändern müssen. Und dafür brauchen auch wir auf diesem schwierigen Weg Orientierung. Orientierung, wie Jesaja sie dem Volk Israel gegeben hat. Sich um Hungrige zu kümmern, sich um Arme zu kümmern, sich um Nackte zu kümmern, sich um Angehörige zu kümmern, die man sonst negiert. Das war sein Rahmen, seine Orientierung. Aber er hat das nicht einfach geschrieben und gesagt, weil er dachte, damit gebe ich denen was Gutes mit auf den Weg, was Vernünftiges, was irgendwie ja auch Sinn macht. Sondern Jesaja hat deutlich gemacht, wenn wir uns der Hungrigen, der Armen, der Nackten und derer, die mit uns verwandt sind, annehmen, dann tun wir das, weil Gott für diese Menschen Partei ergreift. So wie Gott für das Maultier, den Hamster, den Löwen, den Elefanten oder den Berg oder den Gletscher Partei ergreift. Gott ist parteiisch. Einen Gott, der sich aus allem zurückhält, den kennen wir nicht, weil wir nämlich in Jesus eine andere Botschaft empfangen haben. Seitdem wissen wir, dass es darum geht, sich um den anderen Menschen zu kümmern. Wenn Gott parteiisch ist, dann ist Gott nicht nur parteiisch für andere Menschen, sondern auch für uns, für unsere Sorgen, für unser Leben, für unsere Fragen, mit denen wir durch den Alltag gehen, für die Probleme, die wir lösen müssen. Und häufig fragen wir uns ja auch, wie sollen wir das eigentlich tun? Häufig geschieht es uns, dass eben anders als bei Jesaja angekündigt, wir Gott nicht hören. Und was ist dann die Antwort, die wir so nötig brauchen? In dem zweiten Teil dieses Textes bietet Jesaja nicht nur eine Orientierung an, sondern er sagt uns eigentlich auch, was wir im täglichen Leben tun sollen. Mit Worten, die wir so nicht mehr benutzen. Wer trägt schon noch ein Joch? Aber die Vorstellung, dass da etwas auf unseren Rücken drückt, die Vorstellung, dass da uns etwas niederdrückt, uns schwermütig macht, uns manche Nacht wach liegen lässt. Diese Vorstellung teilen wir mit den Menschen vor 2600 Jahren. Wenn es darum geht, wie Jesaja so wunderbar sagt, nicht mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen, wir tun das ja so gerne, oder üble Nachrede über andere zu treiben, dann bietet er damit etwas an, was wir täglich praktizieren können, wo wir uns täglich verändern können. Und das Dritte, was Jesaja anbietet, ist oder sagt, ist, sich dem Hungrigen hinzugeben, die Niedergedrückten zu sättigen, nicht nur mit Brot, nicht nur mit dem, was wir essen oder trinken, sondern mit dem, was wir auch an Freiheit, an Offenheit und vor allem an Gerechtigkeit anderen Menschen geben können. Lebensumstände sind für uns mehr oder weniger einfach. Aber wie bedrückend sind Lebensumstände für die, die aus ihren Ländern fliehen müssen, weil sie Angst um ihr Leben haben, weil sie nichts haben, von dem sie sich ernähren können oder nicht genug, weil sie verachtet oder verfolgt werden wegen ihres Glaubens, wegen ihres Geschlechtes oder auch wegen ihrer Hautfarbe. Sich um diese Menschen zu kümmern. Offen zu sein, was sich unter uns verändern muss, ist, wenn ich so will, ein Fitnessprogramm unseres Glaubens. Ein tägliches, nicht nur einmal in der Woche, sondern wirklich täglich. Vielleicht hilft es uns, wenn wir diese Bilder mitnehmen, die Früchte, die Dankbarkeit, das, was wir ja in unserem Alltag auch genießen sollen und uns erinnern lassen, wie viel noch zu tun ist. Amen.